Ja, ich begrüße alle Gäste zur Veranstaltung des Gegenstandpunkt. Der Gegenstandpunkt ist so ein Vierteljahresmagazin, das sich zu den Ereignissen aus Wirtschaft und Politik kritisch äußert. Wer das Organ noch nicht kennt, kann hier vorne am Büchertisch nachher mal reinschauen. Für heute Abend haben wir uns ein zugegebenermaßen ungewöhnliches Thema vorgenommen. Karl Marx. Was kann man bei Karl Marx über Arbeit und Reichtum, über die kapitalistische Wirtschaft lernen? Es gibt ältere Marx-Rezeptionen, wie man mitunter in so geschulten Lesekreisen sagt, die noch zurückgehen auf die Zeit, als es sozialistische Staaten gab im Ostblock. Da gab es Theoretiker, manchmal werden sie Revisionisten genannt, tut aber auch nichts zur Sache, denen hat bei Marx gefallen, die Kritik am Mehrwert, dass Mehrwert produziert wird, hatten sie bei Marx gelernt, dass also Arbeiter ausgebeutet werden. Das hat ihnen als Kritik am Kapitalismus gefallen. Eine Kritik am Wert haben sie bei Marx dagegen gar nicht herausgehört, sondern standen umgekehrt auf dem Standpunkt, der Wert, das Wertgesetz ist eigentlich ein gutes Instrument, um eine ganze Produktion zu planen, sie sinnvoll einzurichten. Und so haben sie ihre verhunzte Art von Planwirtschaft in den Ostblockstaaten eingerichtet. Diese Arbeiterstaaten sind Historie. Eine moderne Marx-Auffassung tritt an die Stelle. Das sind in der Regel Leute, die das Prinzip der alten Revisionisten umkehren. Die hatten eine Kritik am Mehrwert, nicht am Wert. Die modernen Theoretiker haben eine Kritik am Wert, aber nicht am Mehrwert. Die haben eine Kritik am Wert, die philosophischer Natur ist. Sie sind der Auffassung, Marx hätte dargelegt, dass im Kapitalismus durch das Wertgesetz eine verdinglichte Gesellschaft etabliert wird, dass es dort Entfremdung gibt, dass das Humanum auf der Strecke bleibt. Der Mehrwert, die Lage der arbeitenden Menschheit, ist ihnen dagegen viel weniger wichtig. Die haben aus Marx eine Philosophie gemacht. Unser Anliegen dagegen ist ganz anderer Natur. Weder wollen wir Marx und das Kapital vorstellen als ein Rezept für Planwirtschaft, was unsinnig wäre, noch wollen wir den alten Mann wertschätzen als Philosophen der Marktwirtschaft. Wir nehmen das viel schlichter, nämlich so wie es ist. Der Marx hat in seinen drei Bänden, das Kapital und in etlichen anderen Schriften dazu, die kapitalistische Wirtschaft oder modern die Marktwirtschaft erklärt, wie sie geht und steht. Und genau das wollen wir tun. Sonst nichts. Und das ist viel. Ein erster Hinweis. Die Wirtschaft, in der wir leben, ist von einigen Phänomenen durchsetzt, nur um einen Scheinwerfer darauf zu richten, die paradox erklärungsbedürftig sind und vielleicht doch nicht so einfach von jedermann erklärt werden können. Woher kommt es eigentlich, dass diese Wirtschaft seit 40, 50 Jahren wächst, sie hat Wachstum und gleichzeitig nimmt die Armut zu? Nach 40 Jahren gibt es in Deutschland und anderen Ländern die Klage, Menschen können vom Vollzeitlohn nicht mehr leben. Brauchen wir nicht einen Mindestlohn? Ein anderes Beispiel. Die Produktivkraft der Arbeit wird täglich gesteigert. An neuen Maschinen wird in kürzerer Zeit mehr Produkt hergestellt. Mehr Produkt in weniger Arbeitszeit. Und gehen wir jetzt alle, die Menschen, früher nach Hause, haben weniger zu arbeiten bei mehr Konsumtionsgütern, also mehr freie Zeit, um alles zu genießen? Da gibt es ein merkwürdiges Nebeneinander in dieser Wirtschaft. Auf der einen Seite, die Menschen, die in den Fabriken arbeiten, müssen immer länger arbeiten und andere dürfen gar nicht arbeiten. Die sind im Zuge der Rationalisierung entlassen. Da gibt es je nach Zählweise 6 oder 10 Millionen Arbeitslose. Unbeschäftigung hier, Überarbeit an der anderen Stelle. Ein drittes Beispiel und damit ist die Liste fertig. Diese Arbeitslosen sind, wie man hört von den politisch Verantwortlichen und von den Unternehmern, eine unerträgliche Belastung der Sozialkassen. die kann man nicht länger finanzieren. Diese Arbeitslosen sind zum Essen zu viel. Das Merkwürdige ist nur, zum Arbeiten sind sie auch zu viel. Keiner will sie, keiner braucht sie. Wäre es ein Problem der Menge der verfügbaren Güter, ja, dann könnten diese Leute doch die Güter, die sie zum Leben brauchen, bequem produzieren. Man lässt sie nicht. Also wird es in dieser Wirtschaft um etwas anderes gehen als so ein schlichtes Prinzip wie die Versorgung der Menschen mit nützlichen Gütern. Und worum es dabei geht, das möchte ich heute Abend, und das ist vielleicht das Ungewöhnliche der Veranstaltung, einmal so darlegen, wie es der Marx selber getan hat im ersten Band des Kapital. Und dazu habe ich so einen Zitatenzettel rumgehen lassen, auf dem sind wichtige Schlüsselstellen, nur wenige wichtige Begriffe notiert. Es ist eine Auswahl, es ist nicht vollständig, soll es auch nicht sein. An denen möchte ich darlegen, was dieser Mann über die Marktwirtschaft zu erklären weiß. Und was er dazu Papier bringt, sind Gedanken, die werden in dieser Welt nicht beherrscht. Sodass die Mehrheit der Zeitgenossen den von mir skizzierten drei Problemen am Eingang mehr oder weniger mit Unverständnis gegenübersteht. Diese wenigen Kategorien will ich im Folgenden also mal nachzeichnen und erläutern, was damit ausgesagt wird über die Marktwirtschaft, will aber auch an den entsprechenden Scharnierstellen die wichtigen Gegenargumente präsentieren, die gegen Marx eingewandt worden sind. Wenn also hier im Publikum allgemeines Hufescharren losgeht, weil jemand mit meinen Erläuterungen nicht einverstanden ist, kann er sich gern melden und mich unterbrechen. Wir diskutieren dann. Wer aber erstmal den Gang der Argumentation so ein Stück anhören möchte, um sich so ein Gesamturteil zu bilden, der kann alles Dargebotene nach einzelnen Kapiteln oder am Ende diskutieren. Fangen wir also an mit der ersten Bestimmung, die der Marx am Kapitalismus entdeckt. Der Reichtum der Gesellschaften, schreibt er, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als ungeheure Warensammlung, die einzelne Ware als ihre Elementarform. Gebrauchswerte bilden den stofflichen Inhalt des Reichtums, welches immer seine gesellschaftliche Form. Ja, so schlicht ist das. Das stimmt. Der stoffliche Inhalt des Reichtums, das sind nützliche Dinge, Autos, Häuser, Brot, Lebensmittel oder auch Leistungen. Das ist in jeder Epoche so gewesen, im Feudalismus wie im Kapitalismus. Das sind die nützlichen Dinge, die den stofflichen Gehalt von Reichtum ausmachen. Dass er gleich einen Zusatz anbringt, sollte man nicht überhören. Der Kapitalismus erscheint als ungeheure Warensammlung. Damit wollte der schon zu seiner Zeit sagen, das ist ein solches Universum von Waren, dass der Gedanke der Knappheit von vornherein im Kapitalismus nicht zutrifft. Das ist die kapitalistische Produktion und auch die Nöte, die die Menschen, die dort arbeiten, erleiden. Keine Frage knapper Güter. Die Warensammlung ist wirklich ungeheuer. Das, was man an Obst isst, macht sich nicht von Klimaten abhängig. Wir essen auch im Winter Erdbeeren. Die kommen aus Gewächshäusern oder anderen Ländern. Der Weizen ist so gezüchtet, dass er dreimal im Jahr wächst. Im Prinzip ist jeder Supermarkt, ja jeder Türke an der Ecke, ein Ausschnitt von Weltmarkt. Alles gibt es, wenn auch nicht für jedermann verfügbar. Vorhanden ist es. Das ist der Gebrauchswert. Damit hat die Sache nicht sein Bewenden. Diese nützlichen Dinge bevölkern den Markt als Waren. Die werden gekauft für Geld. Insofern haben die eine zweite Bestimmung an sich, die nennt der Marx Tauschwert. In der von uns betrachteten Gesellschaft bilden sie, also diese nützlichen Dinge, zugleich die stofflichen Träger des Tauschwerts. Tauschwert erscheint zunächst als das quantitative Verhältnis, die Proportion, worin sich Gebrauchswerte einer Art gegen Gebrauchswerte einer anderen austauschen. Da x Stiefelwichse, jetzt merkt man, dass das ein alter Denker ist, ja. Aber nur daran. Man könnte auch PC da einsetzen, dann wäre alles wieder modern. Da X Stiefelwichse, Y Seide, Z Gold und so weiter der Tauschwert von einem Quarter Weizen ist, müssten X Stiefelwichse, Y Seide, Z Gold und so weiter durcheinander ersetzbare oder gleich große Tauschwerte sein. Beide getauschten Dinge sind also gleich einem Dritten, das an und für sich weder das eine noch das andere ist. Genauso ist es. Der Tauschwert der nützlichen Dinge ist jedermann vertraut, auch wenn einem die Sprache jetzt altertümlich vorkommt, als das Geld, das man für eine Sache zahlt oder vom anderen Standpunkt des Tresens aus betrachtet, als das Geld, das man für eine Sache erlöst. Und dieses allgemeine Tauschen, das ja nicht gelegentlich stattfindet, hier oder dort, sondern dass das Prinzip des Händewechsels der Waren ausmacht, das wirft ein erstes Licht auf die Art, wie hierzulande produziert wird. Produziert, wenn alles gegen Geld ausgetauscht wird, wird ganz offenkundig nicht für den Verbrauch, sondern für den Verkauf. Das ist nicht banal. Das bedeutet nämlich, das Bedürfnis ist nicht der Zweck der Transaktion. Das Bedürfnis des Verkäufers scheidet sowieso als Zweck aus. Der will ja gerade seine Sachen loswerden. Der produziert nicht für seinen Bedarf. Das Bedürfnis des Käufers ist aber auch nicht der Zweck. Das Bedürfnis des Käufers ist lediglich das Mittel, das der Verkäufer erpresserisch ausnutzt, um den Ausschluss des Käufers von der Sache zu Geld zu machen. Der will nicht dem Bedürfnis dienen, sondern der will die Bedürftigkeit benutzen, um Geld aus dem Mann herauszuschlagen. Jedermann vertraut daran, dass ein Gut, das er gut gebrauchen kann, nicht bekommt, wer das Geld nicht bezahlen kann. Es gibt viel Wohnungsnot neben nicht vermietetem Wohnraum, weil er nicht bezahlbar ist für manche Figuren. Wenn das so ist, dann lässt sich als erstes daraus schließen, so etwas wie eine vernünftige gesellschaftliche Arbeitsteilung existiert im Kapitalismus nicht, wo vorher ein Plan gemacht wird, wie groß ist der Bedarf an Wohnraum, an Lebensmitteln, an Produktionsmitteln, sodass entsprechend die Arbeit ein- und aufgeteilt wird, sodass man am Ende das produzierte Produkt verteilt und den Leuten zukommen lässt, die es hergestellt haben. So funktioniert die Sache im Kapitalismus ganz offenkundig nicht, sondern da herrscht eine Konkurrenz von privaten Produzenten, seien das kleine Handwerker, seien schon größere Firmen. Eine private Konkurrenz, wo die Privaten einander brauchen und füreinander schaffen, aber zugleich sich vorenthalten, was sie füreinander schaffen und was sie brauchen. Es wird hergestellt für den Bedarf der anderen, aber nicht um ihn zu bedienen, sondern erpresserisch zum Nutzen für den Erwerb von Geld. Der Warenpreis, der an jedem Gut dran klebt, der ist die Trennung der Käufer vom Gut. Und aufhebbar ist diese Trennung der nützlichen Sache von demjenigen, der sie haben möchte, nur durch die Weggabe eines Äquivalentes in Geld. Anders ausgedrückt, hier herrscht nicht ein gemeinsames Miteinander, miteinander arbeiten und gemeinsam verzehren, was erarbeitet wurde, sondern hier herrscht eine Abhängigkeit, man braucht den anderen. Als Käufer, umgekehrt der Käufer sein Gegenüber als Produzenten. Aber man steht in einem Gegensatz. Man bedient nicht wechselseitig die Bedürfnisse, sondern benutzt sie als Erpressungshebel für den Gelderwerb. Hier kommt ein erster Einspruch, meistens von studierten VWL-Professoren, wie Samuelsen ist so ein großer Theoretiker. Die haben das, was ich Abhängigkeit und Gegensatz nenne, zwischen den produzierenden und konsumierenden Menschen, umgetauft in eine invisible hand. Die waren der Auffassung, der Markt, das ist eine unsichtbare Hand, invisible hand, die durch den vielfältigen Akt des Kaufens und Verkaufens viel besser als jede Planwirtschaft erledigt, dass jedes Gut an den Bestimmungsort des Verbrauchs kommt und dass umgekehrt jeder Bedarf, der in der Gesellschaft existiert, von der Produktion aufgenommen und mit entsprechenden Produkten beliefert wird. Invisible Hand, eine überlegene Form von Planwirtschaft, meinen Sie, dadurch, dass Konkurrenz der privaten Eigentümer und Produzenten herrscht. Das ist ein Hohn auf die Wirklichkeit, um das Mindeste zu sagen. Es gibt reiche Leute neben Armen. Es gibt unverkäufliches Angebot von Waren neben unbefriedigtem Bedarf. Es gibt viele unverkäufliche Autos aktuell und es gibt viele Menschen, die nur eine klapprige Kiste ihr eigen nennen oder gar kein Auto, also ein gutes oder neues gebrauchen könnten. Genauso beim Wohnraum. Der ganze Anhaltspunkt für die Auffassung, die Invisible Hand des Marktes sorgt dafür, dass der Konsum optimal bedient wird durch die Produktion, der rührt daher, dass man auf die Unternehmen, auf die Produzenten zeigt und sagt, ja, für ihren Bedarf produzieren sie ja nicht. Stimmt, die wollen ihr Zeug ja loswerden. Aber für den fremden Bedarf auch nicht. Der zählt nämlich nur, um mal das deutsche dafür passende Wort zu wählen, insofern er Kaufkraft besitzt. Dann und nur dann. Alles andere zählt nicht. Es zählt einfach nicht, dass Hunderttausende oder Millionen in armseligen Wohnlöchern hocken und gleichzeitig gute Wohnungen nicht vermietet werden. Das zählt nicht als eine Produktion, die am Markt vorbeigegangen ist. Einfach deswegen, weil der schiere Bedarf der Armen, insofern er kein Geld für die Mieter hat, gar nicht als Bedarf in Betracht gezogen wird, weil der nur als kaufkräftiger zählt. Das war die Auffassung, das Anliegen von Marx, nicht dieses allgemeine Tauschen, das da stattfindet, Geld gegen Ware, Ware gegen Geld, zu loben als tolle Verzahnung von Produktion und Konsumtion. Der wollte das ergründen, was passiert da eigentlich? Und da ist ein Gedanke, wie in dem Zitat angesprochen, der gewesen. Im Prinzip findet bei diesem allseitigen Kaufen und Verkaufen eine praktizierte Gleichsetzung von Arbeitsprodukten statt, und zwar vermittelt über das Geld. Ich verkaufe eine Ware für Geld, nehme das Geld und gehe zum Bäcker und kaufe dessen Ware. X Ware A gleich Y Geld gleich Z Ware B. So sein Zitat. Und da sagt der Marx, weil er noch sehr geschult war, in dieser Gleichsetzung, vermittelt über das Geld, werden die Waren selber gleichgesetzt. Aber in welcher Eigenschaft eigentlich? Da wird doch eine Gleichheit praktiziert. Aber worin besteht sie eigentlich? Sein erster Schluss, ganz elementar. Nun ja, der konkrete Gehalt des Gebrauchsgutes, hier ein Bier, dort ein Tisch, das ist offenkundig nicht das gemeinsame, vergleichbare. Darin sind sie gerade ungleich. Genauso die konkrete Arbeit, die diese Produkte hervorbringt, des Brauers oder des Tischlers, zwei völlig unterschiedliche Tätigkeiten, nichts Gemeinsames haben sie. Die Gleichheit, die die Arbeitsprodukte da praktisch voneinander behaupten, besteht darin, dass sie Produkt von menschlicher Arbeit schlechthin sind. Produkt von Arbeit schlechthin. Diese Arbeit, wo nicht mehr zählt, worin sie besteht. Das Brauen von Bier, das Backen von Brot, das Schreinern von Möbeln. Diese Arbeit pur nennt Marx abstrakte Arbeit und sie besteht, wenn man das dritte Zitat anschaut, in der puren Verausgabung von Hirn, Muskel, Nerv. Sieht man ab von der Bestimmtheit der produktiven Tätigkeit und daher vom nützlichen Charakter der Arbeit, so bleibt an ihr, dass sie eine Verausgabung menschlicher Arbeitskraft ist. Nicht was gearbeitet wird, auch nicht worin das nützliche Produkt besteht, sondern dass Arbeitsaufwand verausgabt wurde, ist das, was in den Waren gleichgesetzt wird. Sodass sich die Frage stellt, wie viel Arbeitsaufwand wird da eigentlich gleichgesetzt mit einem anderen? Wenn der Arbeitsaufwand nur nach seiner Dauer zählt, dann muss man wissen, wie viel. Und Marxens Antwort ist, die Arbeitszeit als Maß des Werts ist folgendermaßen bestimmt. Da bin ich schon beim vierten Zitat. Ein Gebrauchswert oder Gut hat also nur einen Wert, weil abstrakt menschliche Arbeit in ihm vergegenständlicht oder materialisiert ist. Wie nun diese Größe seines Wertes messen? Durch das Quantum der in ihm enthaltenen wertbildenden Substanz der Arbeit. Die Quantität der Arbeit selbst misst sich an ihrer Zeitdauer. Es könnte scheinen, jetzt nimmt er schon Einwände vorweg, der Mann, dass wenn der Wert einer Ware durch das während ihrer Produktion verausgabte Arbeitsquantum bestimmt ist, je fauler oder ungeschickter ein Mann, desto wertvoller seine Ware, weil er desto mehr Zeit zu ihrer Verfertigung braucht. Gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit ist Arbeitszeit, erheischt um irgendeinen Gebrauchswert mit den vorhandenen, gesellschaftlich normalen Produktionsbedingungen und dem gesellschaftlichen Durchschnittsgrad von Geschick und Intensität der Arbeit darzustellen. Es ist also nur das Quantum gesellschaftlich notwendiger Arbeit, welche seine Wertgröße bestimmt. Nochmal schlichter ausgedrückt. Wenn Arbeitsprodukte auf den Markt geworfen werden, wenn sie im allseitigen Kaufen und Verkaufen vermittelt über das Geld gleichgestellt werden, gleichgesetzt werden, dann ist der Inhalt dieses Gleichen die pure Verausgabung menschlicher Arbeit, Anstrengung, und sie zählt, weil sonst an ihr nichts zählt. Nicht das nützliche Produkt, nicht der nützliche Inhalt, nach ihrer Zeit. Aber diese Zeit, die ist nicht für sich der Wertausdruck an der Ware. Sonst würde auf jedem Preisschild einer Ware eine Stundenangabe stehen. Da würde dann draufstehen auf dem Stuhl 1,5 Stunden. Das steht aber nicht auf den Warenpreisen. Da stehen Geldausdrücke. Insofern ist die Arbeitszeit, das ist die Erläuterung, die er bietet, nicht die individuell verausgabte Arbeitszeit auf ein Produkt, sondern sie ergibt sich aus einem doppelten Vergleich, in dem die Produzenten und Verkäufer stehen. Auf der einen Seite muss jeder Produzent von Stühlen seinen Arbeitsaufwand einem Vergleich aussetzen mit dem Arbeitsaufwand eines anderen Produzenten derselben Ware. Wenn also ein anderer Tischler für denselben Stuhl nicht 1,5 Stunden, sondern 3 gebraucht hat, weil er faul oder ungeschickt ist, dann kann er seinen erhöhten Arbeitsaufwand nicht einfach am Markt absetzen, weil er das von den Käufern nicht entgolten bekommt. Die kaufen das günstigere Produkt, das deswegen günstiger ist, weil mit geringerem Aufwand gefertigt. Faulheit und Geschick sind da nicht das Maß, sondern ein allgemeiner Durchschnitt dessen, was mit einer Produktionsmethode, einem Werkzeug und einem Durchschnittsgeschick an Aufwand notwendig ist. Wer da statt der durchschnittlichen 1,5 Stunden 3 braucht, der bleibt auf einem unverkäuflichen Produkt hocken. Sein Aufwand wird wertlos gemacht. Und der zweite Vergleich, jeder, der so ein Gut produziert hat, ist nicht nur dem Vergleich eines konkurrierenden Anbieters ausgesetzt, der dasselbe Produkt mit seinem Aufwand fertigt, sondern alle sind einem Vergleich ausgesetzt mit dem Marktmagen und seiner Kaufkraft, mit dem, was an Zahlungskraft insgesamt ein solches Produkt überhaupt begehrt. Hat man im Sommer noch x Millionen Hektoliter Bier absetzen können, weil die Witterung warm und die Kundschaft entsprechend gelaunt ist, dann kann es sein, dass man im Dezember auf der Hälfte davon hocken bleibt. Dann wird deswegen, weil der gesellschaftliche Bedarf nach diesem Gut als Kaufkraft nicht vorhanden ist, der Wert dieser Sache korrigiert. Es ist also, was die Arbeitszeit betrifft, nicht die wirklich verausgabte, sondern dieser doppelte Vergleich, die bestimmende Größe für das, was an dieser Arbeitszeit zählt. Der Aufwand im Vergleich zu anderen, die dasselbe Produkt fertigen, und der Aufwand im Vergleich zur ausnutzbaren Bedarfslage. Das mal für sich genommen, gibt einen ersten Hinweis auf eine Paradoxie der ganzen Produktion, über die ich im Folgenden noch sehr viel sagen will. Ob und wie viel Geld ein Arbeitsaufwand im Vergleich zu anderen erlöst, entscheidet über den Wert des Arbeitsproduktes. Das meint, die Arbeitszeit ist Substanz und Maß des Werts. Das ist der Inhalt. Aber daraus folgt ein doppelter, recht paradoxer Anspruch an Arbeit. Sie muss einerseits pro Stück relativ kurz sein, damit man seinen Konkurrenten ausboten kann. Und von dieser pro Stück relativ wenigen Arbeit muss absolut viel aufgehäuft werden, damit man viel verkäufliches Arbeitsprodukt zu Wert macht, in Geld umsetzt. Es muss also zugleich wenig pro Stück und viel gearbeitet werden, absolut. Darüber gleich mehr. Wenn das so ist, dann gilt, dass der Arbeitsaufwand im Vergleich zu anderen den Wert der Sache bestimmt, um den es den Produzenten geht und der im erlösten Geld leibhaftig vor ihnen steht. Wenn das so ist, dann ist Geld gar nicht Mittel für die Produktion, gar nicht so etwas wie ein Schmiermittel, mit dem man an die Rohstoffe und Maschinen herankommt, mit dem man ein allseitiges Tauschen der Waren organisiert, um den Tausch zu erleichtern. Dann ist Geld nicht Mittel für die Produktion, sondern die Produktion ist Mittel für die Erzeugung von Geld. Geld ist, das ist die Behauptung von Marx, allen Ernstes der Zweck allen Arbeitens. Wem das schrill in den Ohren klingt, ein modernerer Fingerzeig, der Verkauf der produzierten Waren ist nicht so etwas wie ein mehr oder weniger banaler Nachtrag zur Produktion. Man könnte nicht sagen, ohne sich lächerlich zu machen, VW baut schöne Autos, das Werk ist ausgelastet, alles wunderbar. Nur eins klappt nicht, der Verkauf. Man wüsste sofort, das ist schräg, so zu argumentieren, weil der Verkauf eben nicht ein auch noch ist, das der Produktion hinterherläuft, sondern dort erst, wenn der gelingt, ist das Wesentliche der Produktion, worauf sie zielt, erfüllt. Der Gelderwerb, der mit dem Arbeitsaufwand angestrebt war, der bringt erst den Zweck der Produktion zu Ende. Um darzutun, dass das nicht einfach ein paar vielleicht auf den ersten Blick ungewohnte Gedanken über Arbeit und Arbeitszeit sind, sondern dass da Musik drin steckt, will ich mal darauf hinweisen, wenn Arbeitszeit das Maß des Reichtums ist, dann ist diese Produktion feindlich gegen den Arbeiter. Arbeitszeit des Maß als Reichtums ist eine Gemeinheit. Denn wenn die Arbeitszeit den Reichtum misst, dann heißt mehr Reichtum, mehr Arbeit aufeinander zu häufen, mehr Mühsal herzugeben. In Klammern, dass in dieser Gesellschaft dauernd entlassen wird, auch entlassen wird, ist kein Einwand gegen das Gesagte, weil neben diesen Entlassungen die Forderung nach mehr Arbeit nie erlischt. Dazu später mehr. Um zu zeigen, warum das irrationell ist, Arbeitszeit als Maß des Reichtums, nehmt doch mal als Kontrast die rationelle Bestimmung. Vernünftigerweise sollte man doch sagen, ist der Bedarf, den die Menschen haben an nützlichen Gütern von dieser und jener Art, das Kriterium, aus dem sich bestimmt, wie viel Aufwand man treiben möchte. Man nimmt sich vor, so viel Häuser, so viel Autos, so viel Lebensmittel brauchen wir im Durchschnitt. Vielleicht noch ein paar Reserven. Und dann richtet man entsprechend den Aufwand ein. Mehr Aufwand wäre ja Verschwendung von Material und Arbeit, weil beides nicht gebraucht würde. Der Marx hat deswegen gesagt, ein vernünftiges Maß für Reichtum ist nicht Arbeitszeit. Ein vernünftiges Maß für Reichtum ist Disposable Time, sagt er in seinen Grundrissen. der meint die frei verfügbare Zeit. Ja, in der Tat. Das wäre ein vernünftiges Maß, die notwendigen Mittel des Lebens und seiner Bedürfnisse in möglichst kurzer Zeit herstellen, damit man das Reich der notwendigen Arbeit, der Plackerei hinter sich hat, um in möglichst viel freier Zeit das Produzierte und sein Leben überhaupt genießen zu können. Je mehr man freien Raum hat, sein Leben und die Produkte seiner Arbeit zu genießen, umso reicher steht das Individuum da. Ginge es um ein vernünftiges Maß von Reichtum. Hier aber im Kapitalismus ist Arbeitszeit das Maß des Reichtums. Aufhäufung von mehr Mühsal. Nochmal eine Einladung, das Ganze in der modernen Fassung wiederzuerkennen, was bei Marx vielleicht altmodisch klingt. Modern sagt man zu dem Gedanken von Marx, wir brauchen Wachstum. Wachstum ist ein Imperativ in dieser Welt. Das muss sein, Wachstum. Ja, es gibt nichts Bescheuerteres als sowas. Wachstum. Warum? Wachstum, immer mehr von allem, ist deswegen eine völlig verkehrte Bestimmung von Reichtum, weil sie gar nicht Maß nimmt am Bedarf. Man braucht so viel Millionen Wohnungen, so viel Autos, so viel Laibe Brot, aber nicht immer mehr davon. Das wäre doch weggeworfene Arbeitsmühe und verschwendetes Material. Dass man auf Wachstum überhaupt kommt, ja, das kommt daher, dass das Wachstum, um das es geht, gar nicht den nützlichen Stoff, sondern den Geldbetrag meint, in dem er sich ausdrückt. Und davon können Unternehmer und diese Wirtschaft nie genug haben. Dieses Geld ist maßlos. Da ist mehr davon immer besser als weniger. Und schaut mal, wie verrückt diese Welt, die die Arbeitszeit zum Maß des Reichtums erklärt, verfährt. Wenn man in der Wirtschaftsseite liest, die Handyindustrie sucht nach einem Killer-Content. Es müssen unbedingt neue Produktideen her, damit mehr Umsatz geht. Merkt ihr, wie da die Welt verkehrt wird? Der Konsum ist gar nicht der Zweck, für den produziert wird. Der ist umgekehrt hier das Mittel, damit mehr Wachstum geht. Man braucht eine neue Produktidee. Kein Schwanz hat danach gefragt. Keiner weiß, ob sie irgendwer will oder nützlich findet. Nur damit mehr Wachstum geht. Bevor ich mich den Einwänden stelle, die diese Argumente betreffen, will ich noch eine abschließende Bemerkung zu diesem Begriff der abstrakten Arbeit machen. Dass Verschleiß von Kraft, Hirn, Muskel, der Verschleiß von Lebenskraft, das nennt Marx abstrakte Arbeit. Im Kapitalismus zählt nicht was, sondern das gearbeitet wird und davon möglichst viel. Dies, abstrakte Arbeit, im Sinne der Verausgabung, Hirn, Muskel, Nerv, das liegt natürlich einerseits bei jeder Arbeit vor. Das liegt auch dann vor, wenn ich meinen Garten umgrabe. Auch dort könnte ich sagen, völlig zu Recht, nun ja, das ist nicht nur das Anlegen eines neuen Blumenbeets mit Arbeitsmühe, sondern wenn ich vom Blumenbeet absehe und nur meine Schweißperlen betrachte, dann war das Arbeitsmühe, abstrakte Arbeit. Bloß, im Kapitalismus ist das, was quasi das Negative, das bloß Anstrengende an der Arbeit ist, dass sie Kraft kostet, das Eigentliche und das Wesentliche, was an der Arbeit zählt, dessen wegen sie verrichtet werden soll. Ja, dieses Anstrengende an der Arbeit, sie ist Verausgabung von Mühe, bekommt im Kapitalismus neben dem nützlichen Produkt, das die Arbeit herstellt, eine selbstständige Existenz und tritt neben die Sache. Das ist der Gelderlös, der im Vergleich der Warenanbieter festhält, wie viel Wert der Aufwand war, den die verschiedenen Produzenten getrieben haben.